Hallo, liebe Hörer und Hörerinnen bei Uplift, Stoff zum Nachdenken. Es ist wieder Donnerstag, es ist Zeit für eine neue Folge und ich habe heute einen ganz besonders spannenden Gast, also für mich ganz besonders spannend, weil niemand besser Bescheid weiß über Wolle als die Frau, mit der wir jetzt reden werden. Herzlich willkommen, Sabine Wagenhofer.
Hallo Nunu.
Hallo Sabine.
Hi.
Ich brauche nicht einmal den Disclaimer. Ja, wir sind per Du. Die Sabine ist Strickerin. Eigentlich wollte ich anfangen mit die Sabine spinnt.
Ja, stimmt eigentlich.
Ja, die Sabine spinnt
also mit
auf ganz vielen Ebenen.
Gerechnet.
Die Sabine lebt in Salzburg am Land und spinnt und strickt Wolle. Spinnen, das ist jetzt, ich meine, Stricken ist schon ein Megatrend gerade. Ich hänge auch an der Nadel, aber Spinnen kommt seltener vor. Wie bist du drauf gekommen, dass du spinnst? Ich liebe diese Frage. Wie bist du drauf gekommen, dass du spinnst?
Die Frage ist auch super. Also gespunnen habe ich immer schon.
Ich sag, das stelle ich jetzt nicht in Frage.
Mittlerweile spinne ich produktiv. Ich sage das jetzt nicht immer so. Das Ganze ist passiert durch ein Burnout, das ich vor 10 Jahren gehabt habe. Und ich war dann im Krankenstand und interessanterweise habe ich immer ein Spinnrad im Wohnzimmer stehen gehabt. Und dann bin ich halt wieder mal ins Wohnzimmer gegangen und sehe das stehen. Und dann ist mir eingefallen, dass mir das meine Uroma als Kind noch gelernt hat, das Wollespinnen.
Deine Uroma? Gedacht,
meine Uroma.
Ich habe das nämlich in einer Quelle gefunden, wie ich recherchiert habe. Ja. Und habe gedacht, na, das muss ein Fehler sein, das war die Großmutter.
Nein,
das war die echt wirklich die Uroma.
Das war die Uroma, Wahnsinn. Die war schwerst dement. Aber was hat
was war die für ein Jahrgang?
Ich habe jetzt meine Ahnenchronik nicht da. Also ich war damals, wie alt war ich da? 5, 6 Jahre, glaube ich.
Okay.
Wie es mir es nur gezeigt hat. Und auf jeden Fall habe ich mir dann gedacht, okay, ich habe jetzt die Zeit, ich bin im Krankenstand, das probiere ich. Und dann war gleich der Gedanke, wo kriege ich jetzt den Rohstoff her, die Wolle? Weil wo kriegt man Rohwolle? Und ich habe es gewusst, bei uns in der näheren Umgebung ist immer so eine Tafel gestanden mit Schafwolle, pur. Dann habe ich gedacht, ja, da fahre ich jetzt einmal hin. Und dann habe ich mir da mein erstes Wollvlies besorgt. Und dann ist es losgegangen. Und ich meine, du hast das eh selber mal probiert, das mit dem Spinnen am Anfang ist wirklich.
Auch das kann ich jetzt sagen, ich spinne nicht.
Mehr Krampf.
Ich bin spät dafür.
Nein, sag das nicht. Absolut nicht. Es hat auf jeden Fall dann sehr schnell funktioniert. Und ja, es hat sich irgendwie eins zum anderen entwickelt und innerhalb von einem Jahr war das klar, dass ich mich selbstständig mache. Gleich nach dem Burnout. Toll.
Super Idee.
Ja. Habe ich gemacht.
Aber also es gibt zwei Besonderheiten an dir. Das eine ist, also es gibt viele, Entschuldigung, dass du heimische Schafwolle spinnst und verstrickst. Mhm. Also wirklich, wo man sagt, das waren die 3 Schafe im Lungau und daraus entsteht ein Pullover. Was ich recht spannend finde, weil es ja eigentlich seit Jahrzehnten heißt, die österreichische Wolle, die kann man nicht gescheit verwenden für Kleidung, weil die ist viel zu rau und viel zu kratzig und was weiß ich. Und das andere, zu dem komme ich dann später noch, du verspinnst auch ganz, ganz andere Tierhaare.
Ja.
Aber bleiben wir mal bei der heimischen Wolle. Wieso war dir das so wichtig?
Wie gesagt, das ist jetzt 10 Jahre her und irgendwie, da war ja dieses Nachhaltigkeitsthema noch nicht so ein massives Thema bei der Mode. Aber für mich war das irgendwie klar. Ich wollte den Rohstoff so nah wie möglich bei mir haben. Und irgendwie war das, ich kann es nicht einmal sagen, warum, aber es war klar, es muss Schafwolle aus der Region sein. nur Schafwolle. Mhm. Ich habe auch angefangen nur mit Schafwolle. Ich habe mich strikt geweigert, was anders zu verwenden. Was sich dann in der Mittelzeit geändert hat, weil mir ich gedacht habe, das ist einfach so ein grenzgeniales Produkt, das wir da in Österreich haben. Und das kann es nicht sein, dass das keiner haben will. Und ich wollte, also Schafwolle war jeder gewohnt mit den alten Pullis, mit Trachten, mit Schafwolle ist langweilig, Schafwolle ist uncool. Ich habe mir gedacht, nein, ich will auch coole Sachen aus Schafwolle machen. Mhm. Und diesen klassischen Öko-Trend da ein bisschen durchbrechen mit dem Ganzen. Das war mein Grundgedanke.
Was dir auch gelungen ist. Also ich kenne auch deinen Mann. Also eben Disclaimer, wir sind wirklich befreundet. Ich habe auch Silvester bei ihr verbracht. Ich habe deinen Mann noch nie in was anderem gesehen als in deinen Pullis. Und er schaut immer cool aus.
Der darf auch nichts anderes anziehen, sonst gibt es die Scheidung.
Wow.
Na,
wir haben es jetzt dokumentiert.
Nein.
Ich sag's ihm.
Nein, mein Mann ist das beste Model. Ist mein bestes Model. Es ist so.
Was unterscheidet die Natur? Du arbeitest ja auch nur mit Naturfasern. Was unterscheidet die jetzt von industriellen Garnen?
Das Wohlfühlen in der Kleidung. Also, ich probiere es immer wieder, wenn ich irgendwo bin, ich schaue mir dann die Sachen an. Und wie wir es jetzt gerade haben, Polyester, dieses große Thema, ich kann die Sachen nicht einmal angreifen. Geschweige denn, wenn ich mir da vorstellen muss, ich muss so einen Pulli den ganzen Tag anhaben. Nein, geht nicht. Es geht nicht.
Ja.
Ich kann es nicht.
Verstehe ich.
Und ich find dann immer diese Aussage, Schafwolle juckt. Dann denke ich mir, Leideln, ihr redet so einen Schwachsinn, Polyester juckt genauso, aber erst später, wenn die Allergie durchkommt.
Ja, das stimmt. Und vor allem beim Polyester. Ich bin irgendwann draufgekommen, wir sind sowieso schon überall umgeben von Plastik. Ich habe letztens gelernt, es gibt in ganz Österreich keinen einzigen plastikfreien Acker mehr, auch die Bio-Äcker. Mhm. Weil da so viel draufkommt, einerseits durch die Materialien, die die Bauern verwenden und andererseits durch den Reifenabrieb vor allem. Mhm. Das heißt, du kriegst in Österreich kein einziges plastikfreies Stück Obst oder Gemüse mehr, was ich ziemlich erschreckend fand. Und ich finde es ja auch in der Kleidung sehr heftig, also wie extrem sich dieser Materialmix vor allem in den letzten 10 Jahren verändert hat. Es war vor 10 Jahren schon heftig, dass die Fast-Fashion-Branche sehr viel Polyester verwendet hat. Es ist noch mehr geworden. Und irgendwann habe ich mir gedacht, und wenn ich einen Pullover oder einen Schal trage aus Polyester, dann habe ich den direkt beim Mund, direkt bei der Nase. Dann atme ich diese winzig kleinen Fasern ein. Und wenn ich sowieso schon überall davon umgeben bin, dann kann ich doch bitte da, wo ich es vermeiden kann, versuchen zu vermeiden. Und das hat mich jetzt wieder aufs Stricken gebracht, weil ich alle meine Plastikpullover rausgehaut habe und selber stricke. Mhm. Kurzer Ausritt in meine Richtung. Aber erklär nochmal, ich habe es ja von dir gelernt, ich habe es mir aber nicht gemerkt. Was sind die Arbeitsschritte? Also andere Strickerinnen kriegen die fertige Wolle, kriegen 10 Knäuel und machen einen Pulli draus. Du fängst ganz woanders an. Erklär mal die Schritte, die es braucht, bis man bei dir zu einem fertigen Pullover kommt.
Also bei mir geht's los, wie zum Beispiel jetzt mit der Schafwolle. Da kriege ich das gewaschene und frisierte Vlies, das Wollvlies. Und das wird dann einmal versponnen. Eine Spule dauert in etwa eine gute Stunde, eineinhalb. Ich brauche aber 2 Spulen, weil die Wolle muss dann verzwirnt werden. Das heißt, es kommen 2 Fäden zusammen. Man kann auch mehr Fäden zusammen, da das kennt wahrscheinlich ja jeder von der Sockenwolle. Es gibt dann eine 4-fädige, bla bla bla. Ich mache es 2-fädig für die Sachen, weil die Wolle ja von Haus aus schon dicker ist. Und ja, bis ich dann einmal so einen Wollknäuel mit 100, 120 Gramm fertig habe, sind es einmal 5 Stunden. Dann wird die
und Wolle ein Pulli einmal wiegt, ein Pulli wiegt mindestens 800 Gramm bei dir, oder?
Ja.
Wenn nicht mehr.
So in etwa. Ja. Genau. Und dann wird es verstrickt. Also insgesamt Zeitaufwand für einen Pulli, Hobby, Spinnen und Stricken, also bis er wirklich tutti komplett fertig ist und in den Verkauf geht, sind es einmal Minimum 50, 60 Stunden.
Du färbst teilweise auch selbst, oder?
Genau. Mit Pflanzen.
Wie?
Nur mit Pflanzen. Nur mit den Sachen, die bei mir ums Haus wachsen. Wir haben zum Glück einen Hollerbaum im Garten. Und mit den Hollerbeeren, sie werden wunderschöne hellblaue, graue Töne. Du hast das eh schon gesehen. Mhm. Und ja, je nachdem, ich probiere da alles aus. Es gehen ein Brennnessel zum Färben. Es funktionieren ganz viele Sachen.
Spannend. Was ich auch so nett finde, ist, ihr wohnt ja auch in einem Haus, das ist wie alt? 400, 500 Jahre?
Über 400 Jahre. Genau.
Ganz und genau. Da ist, das, ist nie, das ist nicht totrenoviert. Da spürt man noch das Alter. Nein. Und dann sitzt die Sabine da drin an ihrem Spinnrad und spinnt. Es ist wirklich eine Zeitreise bei dir.
Ja, Maschinenzeitalter.
Du hast gerade gesagt, wie viel Zeit hast du gerade gesagt, steckt drin in einem Pulli? 50 Stunden?
50, 60 Stunden, ja.
Und was kostet so ein fertiger Pulli dann bei dir?
Also nachdem ich so einen unverschämten Stundensatz von 15 Euro habe,
schämlich.
Wer jetzt Kopf rechnen kann, ja, ab 700 Euro geht's einmal los. Aber du hast dafür einen Pulli fürs Leben.
Mhm.
Und es ist jeder Pulli ja unikat.
Das Spannende, ich kann allen Personen nur empfehlen, fangt an zu stricken oder fangt an zu nähen. Weil dann seht ihr selber, wie viel Zeit da reinwandert.
Genau.
Und dann überlegt, ob, also quasi, ob diese 20 Euro, die ihr da zahlt im Shein-Temo oder sonst wo, da ist 20 Euro wahrscheinlich schon ein teures Teil, ob es das wert ist. Und ja, da ist natürlich viel Maschinengestricktes dabei, aber am Ende ist immer noch trotzdem, Handarbeit.
Trotzdem, es ist immer Handarbeit. Gewisse Schritte funktionieren mit der Maschine nicht. Auch nur immer, das geht nur immer nicht. Es sind immer nur einige Sachen, ach, das musst du mit der Hand machen und das wird sich nicht ändern.
Ja, hinter jeder Maschine sitzt auch ein Mensch.
Genau, es ist so. Und das wird aber vergessen.
Es ist so. Genau. Und du machst das sowieso alles alleine. Du hast das Label jetzt seit 10 Jahren, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. 9 Jahren?
Ja, weil 9. Also 9 Jahre wären es, dass ich das Gewerbe angemeldet habe.
Erzähl mal, wie hat sich denn das entwickelt? Was hast du für Produkte gemacht und wie hat sich das entwickelt?
Wie gesagt, der Beginn war wirklich nur mit der Schafwolle. Und dann habe ich eben meine Meinung ein bisschen überarbeiten müssen. Und dann habe ich Alpaka dazu genommen, aber eben auch nur aus der Region. Und irgendwie hat sich das entwickelt.
Wieso hast du deine Meinung überarbeiten müssen?
Weil es von den Kunden verlangt worden ist.
Gut, also dass die Schafwolle kratzt und ist weh.
Ja, genau. Und ja, das ist eine persönliche Einstellung auch von mir. Also ich bin kein Alpaka-Freund. Weil ich finde, die Tiere kehren nicht nach Österreich. Es gibt sehr wohl super Alpaka-Wolle, aber die ist nicht bei uns da. Die kriegst du nicht, weil die Wolle von den Tieren entwickelt sich immer mit dem Klima, wo sie leben. Und du wirst in Österreich nie wirklich super feine Alpaka-Wolle kriegen, wie aus Tibet, Nepal, wo sie ursprünglich herkommen. Das gibt es nicht.
Und woran liegt das?
Am Klima.
Ja, welche Bedingungen brauchen Alpakas?
Ihre heimischen. Die brauchen das Klima.
Sabine!
Die brauchen
kalt, warm.
Ja, die brauchen das kalte Klima. Wo es ursprünglich herkommt.
Das kalte Klima können wir ja auch bieten. Nein. Gerade eher so im Gebirgigen.
Nein, aber die sind nicht ursprünglich bei uns ansässig. Und ich finde, das kennt man an der Wolle.
Okay. Interessant.
Meine Meinung. Wir sicher jetzt voll beschimpft. Weiß ich jetzt schon. Bin ich schon immer geworden. Aber egal. Auf jeden Fall, es hat sich dann ergeben, ich bin dann so Moherwolle aus Österreich gekommen, die war auch sehr schwierig zum Homies. Und irgendwie hat sich dann eben das Sortiment so erweitert.
Kurze Unterbrechung, Moher ist Ziege.
Ziege, genau.
Ziege, gut.
Ziege.
Sorry, wollte ich nur klarstellen für die Hörer und Hörerinnen.
Ja, Moher ist Ziege, kein Hase. Ziege.
Kein Hase, und Angora ist der Hase.
Angora hab ich auch durch Zufall von einer Freundin gekriegt. Angora war für mich immer so ein No-Go. Weil wir wissen ja alle, wie man zu der Angora-Wolle kommt. Die werden ja gerupft. Und das ist ja, da sterben ja irrsinnig viel. Angora-Kaninchen. Und zufällig habe ich eine alte Schulfreundin getroffen und die sagt mir, sie hat von ihrer Mama nur kiloweise, weil die hat selber die Angora-Kaninchen gehabt, die ausgebürstete Wolle. 3 Kilo. Ich habe immer nur 2 Kilo davon. Das ist mein absoluter Schatz. Also, Das ist wirklich mein absoluter Schatz. Und das nächste ist, die ist so schrecklich scheiße zum Spinnen. Das ist wirklich nur für ganz spezielle Sachen hernehmen. Da brauche ich auch, ich habe es vorher gesagt, bei der Schofo, ich brauche für eine Spule 1 Stunde. Bei der Angora brauche ich 5 Stunden.
Wirklich? Mhm. Boah.
Und ich glaube, ich
kann jetzt weiß ich warum. Ja, jetzt weiß ich, warum ich nicht spinne. Halleluja.
Jetzt auch noch.
Aber wenn wir schon bei den Materialien sind, also du hast angefangen Schafwolle, hast dann Alpaka dazu genommen. Mhm. Und dann kam aber noch was dazu.
Mhm. Der Wuff.
Der Wuff. Magst du erzählen?
Der Wuff, ja. Dann kam die Wolle.
Wie bist du, also die Sabine verspinnt Hundewolle und strickt auch draus.
Genau.
Und das klingt jetzt für manche Ohren wahrscheinlich völlig absurd, aber erzähl mal.
Also entstanden ist, du weißt das ja, wir haben immer Hunde und unter anderem haben wir einen Neufundländer gehabt und ich war auf Facebook bei einer Neufundländer-Gruppe dabei und dann hat halt ein anderes Mitglied geschrieben, sie hätte gern die Wolle, also sie würde es gern probieren, die Unterwolle zu filzen. Und ich meiner Euphorie so, bla 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 bla, schreibe ihr, wenn sie es nicht schafft, die kann sie spinnen. Hab's noch nie probiert vorher. Tja, dann meldet sie die bei mir. Ja, sie würde mir gern die Wolle schicken. Dann habe ich gedacht, oh, jetzt muss ich es einmal probieren. Mein Neufundländer geschnappt, ausgebürstet, verspannen, geht. Und dann ist das irgendwie ganz schnell explodiert, weil das ist dann gepostet worden auf Facebook und dann war genau die Corona-Zeit, Lockdown, alles zu. Und dann ist bei mir durch die Decken gegangen. Dann hat mich irgendwie der ORF entdeckt und dann bin ich durch einige Fernsehsendungen, glaube ich, war in jeder Zeitung vertreten. Es war dann schon fast peinlich mit der Hundewolle. Und es ist mittlerweile ja so, die Besitzer schicken mir die Wolle von ihren Hunden, die ausgebürstete Unterwolle, und ich verspinne und verstricke sie dann. That's it.
So, mein Hund riecht ja grundsätzlich nach Rosen, aber wir haben halt schon im Kopf, Hunde riechen nicht immer so gut. Riecht man das nicht? Riecht die Wolle nicht danach?
Es kommt auf den Hund drauf an. Also bei manchen Hunden bringst du das wirklich gar nicht weg, den Geruch. Bei anderen schon. Und es ist für Hundewolle, für die große Masse ist nicht verwendbar. Weil irgendwann kommt der Geruch wieder und den bringst du nicht weg. Da kannst du waschen, was du willst. Weil die Wolle
wie der Geruch kommt gleich wieder.
Es fängt plötzlich wieder zum Hund riechen an. Noch Jahren. Okay. Das ist total spannend. Ich weiß noch nicht, warum. Okay. Also mittlerweile mache ich es ja doch ein paar Jahre und jetzt habe ich da schon mal Erfahrung gesammelt damit. Und das ist total spannend. Irgendwann, oder du vorher denkst, ah, das riecht überhaupt nicht. Und plötzlich ist der Geruch wieder da. Aber nicht bei alle. Das ist immer so ein Phänomen. Ich habe keine Ahnung, an was das liegt.
Na, ich habe ein Stirnband aus deinem Hund. Ich darf berichten, das stinkt noch nicht. Es juckt aber ein bisschen. Also die Wolle juckt ein bisschen. Ich finde es immer noch so völlig irre aus Hundewolle. Ich habe schon ganze Jacken bei dir gesehen aus Hundewolle.
Ja,
Pullis. Weißer Schäfer.
Ja, genau.
Was ist die normale Reaktion, wenn du sagst, du hast, schau mal, da ist ein paar Socken aus Hundewolle?
Ich sag nie gleich, das ist Hundewolle. Du hast das selber gesehen, es ist ja extrem weich und flauschig. Und ich gebe ja, dann.
Es ist wie Mohair.
Ja, genau. Also man kann sagen, das ist eine Mischung aus Mohair und Angora. So von der. Kommt auf den Hund drauf an. Aber es ist wirklich extrem weich und flauschig. Und ich lasse dann die Leute die Sachen immer angreifen. Und dann lasse ich es roden, welche Wolle das ist. Und wenn ich dann sage, Hund. Es gibt die einen, die stehen da, die lassen es gleich fallen, so, wäh. Und dann denke ich mir, was, wäh. Oder andere die sind völlig fasziniert. Wie, das ist Hund. Und das heißt ja, Hundewolle ist 60 Mal wärmer wie Schafwolle. Anscheinend. Es ist ja wirklich extrem warm, ich habe es ausprobiert. Du auch. Du weißt das ja auch, wie das ist.
Ja. Ja. Das ist ein super Stirnband zum Radfahren. Mhm. Aber kommen wir zurück zur österreichischen Wolle. Mhm. Es ist ja wahnsinnig viel da. Also ich kenne es aus der Wollwerkstatt. Das ist ein Betrieb in Niederösterreich, in Texing, die Rohwolle kadieren. Das heißt, zu einem Vlies machen. Und die nähen auch selber Decken draus und Polster draus und Matratzen machen sie. Und die sagen, sie hätten viel mehr Bauern, die ihnen die Schafwolle bringen würden, als sie verarbeiten können und als sie Aufträge für fertige Produkte haben. Mhm. Warum ist das so? Wenn wir das Rohmaterial ja haben hier.
Aber es will kein Mensch Schafwolle. Die wenigsten wollen Schafwolle. Frauen schon gar nicht, Männer. Also ich habe es bei mir bemerkt, Männer sind da viel, viel offener, auch für nachhaltige Kleidung. Also der Großteil von meinen Kunden, die einen Schafwollpullover haben, sind Männer. Mhm. Frauen sind, ah nein, das juckt, nein, das hält dich nicht aus, das geht nicht. Die Wolle wird ja weich. Natürlich juckt es am Anfang, weil das mit dem ganzen Verarbeitungsprozess zusammenhängt. Es sind bei jeder Wolle... Wenn es eine Naturwolle ist, sind am Anfang diese feinen Härchen, die wegstehen. Und durch das Tragen des Kleidungsstückes und durch die Reibung und durch die Körperwärme legt sie das an und irgendwann juckt das nicht mehr. Nur da muss man halt, ich sage dann auch zu den Kunden, wenn es nicht gleich geht, dann sitzt es euch drauf. Wenn es nicht aushält. Mhm. Außerdem, man hat sowieso ein Shirt drunter an. Mhm. Also wie gesagt, ich finde persönlich auch nicht, dass Schafwolle juckt.
Aber der Markt in Österreich ist einfach nicht da.
Der ist nicht da. Und es ist, ich glaube, es ist auch von früher her dieses alte Denken noch. Früher hat man ja von jedem Schaf die Wolle verarbeitet. Mittlerweile gibt es ja spezielle Wollschafe von den verschiedenen Orten her. Es gibt Schafe, wo man hauptsächlich das Fleisch verwendet und andere Schafarten, also da kenne ich mich jetzt zu wenig aus und das habe ich auch nicht studiert, aber es ist ein Unterschied von der alten Schafwolle, die wir kennt haben, zu der heutigen, weil früher ist einfach alles hergenommen worden und die war wirklich teilweise wie ein Reisterbesen. Das war so. Aber das hat man heute nicht mehr. Und ich glaube, es muss einfach bei den Menschen wieder ein Umdenken passieren, weil wenn du dann schaust, die Vorteile der Schafwolle, die Pflege, du musst das nicht waschen, lüften reicht, es reguliert, also es wärmt im Winter und es kühlt im Sommer. Es sind nur Vorteile, es ist antibakteriell. Dann denke ich mir, hallo, auf was warten wir noch?
Ja. Es wäre eine ein wahnsinnig nachhaltiges Material.
Absolut.
Wie, glaube ich, jetzt schon einmal erwähnt, und da ist der Podcast dran schuld, weil die, wie die Christine Scholten bei mir war, hat die sich hingesetzt und einfach gestrickt während dem Podcast. Und ich stricke an sich schon ganz gern, aber ich habe immer so Phasen, wo ich dann irgendwann jahrelang nichts stricke und dann kommt wieder eine manische Phase. Ich bin gerade mitten in so einer manischen Phase. Ich habe gestern meinen 11. Pullover in 3 Monaten fertig gestrickt. Und Dankeschön, ich kriege Applaus von der Sabine. Und ich traue mich sogar raus mit denen. Aha. Ich habe einen Fehler gemacht. Nein, ich habe wahrscheinlich mehrere Fehler gemacht, aber ich habe mich letztens in eine Wolle verliebt, da war der Farbverlauf so schön und das waren 95% Tourwolle und ich habe mir gedacht, ja, okay, 5% Nylon, der Faden, wer das alles hält, das lasse ich gelten, das wird schon nicht so arg fasern. Und dann kaufe ich die und dann schaue ich drauf und dann verstricke ich die und denke mir, ich habe, das fühlt sich irgendwie seltsam an beim Stricken. Ich, schwer zu erklären, also sämtliche Veganer werden jetzt lachen, wenn ich sage, diese Wolle fühlt sich irgendwie super, also es war eine super Wash-Wolle und die fühlt sich irgendwie tot an. Ist eh alles.
Superwash ist tot.
Aber ja, Thema Superwash. Genau. Ja. Thema Superwash finde ich, erklär mal du als Expertin, was ist Superwash und warum wollen wir das nicht?
Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich befasse mich mit dieser Wolle, die man so zum Kaufen kriegt, eher ein bisschen wenig. Nachdem ich ja diesen Großteil...
Das stimmt nicht, wir sind stundenlang da gesessen, ja, letztens.
Okay, naja, sobald irgendwo Superwash oben steht, das sagt mir der Hausverstand, kann das keine Naturwolle mehr sein. Keine Naturwolle kannst du super waschen. Fertig.
Naja, vor allem Superwash ist, die Wolle geht durch ein Chlorbad, die Wolle wird neu eingefärbt und sie bekommt eine Art Beschichtung eigentlich, so eine Art so einen Film drüber, damit die normalen Qualitäten der Wolle eben nicht,
genau,
nicht zum Tragen kommen. Mhm. Genau. Ja. Und das ist Plastik. Das ist Plastik. Ist
pures Plastik. Da kannst du auch ein Plastiksackerl anziehen.
Yeah, ich will die aber trotzdem verstricken, die war teuer.
Miep. Passiert da nie wieder, glaub mir's.
Nein, passiert mir nie wieder.
Na?
Was müsste sich ändern, damit die regionale Wollproduktion, weil mir geht es in diesem Podcast ja, ich meine, wir können ewig übers Stricken tratschen, ich weiß nicht, wie spannend das für die Hörer und Hörerinnen ist, aber mir geht es in diesem Podcast ja vor allem um die heimische Textilproduktion. Und es gab ja mal sehr, sehr viel Wollproduktion. Es gibt nämlich sowohl privat jeder zweite Bauer, aber es gab auch eine recht florierende Industrie, von denen nicht mehr viele übergeblieben sind. Es fällt mir ein Gottstein, es fällt mir ein die Fernerwolle.
Ja.
Ferner macht Strickgarne, Gottstein macht also die Stricken und Filzen. Aber was müsste passieren, damit regionale Wollproduktion wieder stärker genutzt wird in deinen Augen?
Generell ein Umdenken. Ich finde, Kleidung muss einfach wieder die Wertigkeit kriegen, die es früher gehabt hat. Und das haben wir nicht mehr durch diese ganze Billigmode, sei es Shein, sei es, keine Ahnung, wie es alle heißen.
Ja.
Ich habe vor kurzem mit einer Dame drüber gesprochen, die hat gesagt, bah, sie kriegt die Krise mit ihrer Tochter. Die kauft ein bei Shein, Ende nie. Und dann habe ich das erklärt, sage ich Plastik, Plastik, Plastik. Ich mache jetzt da die Kurzfassung, sonst dauert das zu lang. Und dann ist die da gestanden und sagt, gut, dass du das jetzt sagst. Und jetzt kann ich bei meiner Tochter argumentieren, damit es das endlich aufhört. Weil die haben irgendwie ihr Zimmer ausgeräumt und da sind original verpackte Shirts und ja, kostet ja nur 2 Euro. Und genau das ist der Punkt. Das kostet nur 2 Euro, ist ja wurscht. Dann kaufe ich mir ein nächstes. Der hat das gar nicht mehr gewusst, dass das gehabt hat.
Mhm.
Und dieses. Traurig. Ja, absolut traurig. Und da muss einfach dieses Umdenken. Und solange es so Billigmode gibt, die wird uns nach wie vor überschwemmen, aber es muss bei den Menschen ein Umdenken passieren. Dass die Wertigkeit der Kleidung einfach wieder in den Vordergrund tritt und auch, wo es produziert wird, und es fällt ja auf uns zurück. Alles, was ich im Land selber produzieren kann, das unterstützt ja unsere Wirtschaft. Und ich merke das immer, wenn ich mich da über das Thema unterhalte, nehme ich da mittlerweile schon sehr zurück. Ich war da schon viel.
Lass dich nur aus. Lass dich mal nur aus hier. Ich weiß, du kannst das.
Ja, bei mir gibt es nur schwarz und weiß. Und kein bisschen Polyester geduldet, sagen wir jetzt einmal so. Und es kommt uns ja alle zugute. Und ich krieg's ja auch ständig mit. Ich war viel auf Märkte, was ich mittlerweile nicht mehr mache. Weil ich einfach gemerkt habe, ich habe da nichts verloren, weil ich bin da viel zu teuer für das. Mhm. Weil die Leute auf die Märkte, wurscht, ob das irgendwelche Designmärkte, Kunstdesign, sonst noch was ist, es ist völlig egal. Der Mensch ist so gepolt, und wenn da jetzt ein Pullover hängt mit 750 Euro, dann schauen sie mir an und sagen, bist du deppert? Und ich bin dann auch schon mit dem Spinnradl da gesessen und habe mir gedacht, damit sie sehen, wie das funktioniert, damit du das Ganze wieder bewusst machst. Ich war in Schulen unterwegs mit dem Spinnradl, und ich finde, wir müssen da ganz klar wieder anfangen, wirklich bei den Kindern.
Wie?
Dass dieses Bewusstsein der Kleidung wieder in die Köpfe kommt. Und das geht mit Kindern super, bin ich drauf gekommen. Die sind völlig fasziniert vom Spinnradl. Und da schaffst du viel leichter das Bewusstsein. Das ist was anderes. Ich merke es bei mir in der Nachbarschaft manchmal oder bei Freunden, wenn dann die Kinder sagen, ja, aber die Sachen von der Sabine, die sind schon ganz anders. Also es wird schon, weil ich bin dann oft so fies, wenn ich merke, das geht jetzt wieder komplett in die falsche Richtung, dann schenke ich halt wieder mal Sachen hier an Kinder. Ob es jetzt so Hauben sind oder Stirnbandel, das ist mir völlig wurscht. Das mache ich dann, weil man denkt, so, du musst ganz von unten anfangen. Mhm. Weil die Kinder sagen das dann.
Ja. Das wäre, also wir sollten aufhören, über KI statt Latein zu diskutieren, und sollten den Kindern beibringen, wie die Dinge entstehen. Genau. Die sie tragen, essen und mit denen sie sich umgeben. Das fände ich auch sehr, sehr spannend.
Mir ist auch einmal passiert auf dem Markt. Ich schätze, der Bub war 5, 6 Jahre und kommt mit seiner Mama zu mir zu, und die Mama steht da und schaut mir zu beim Spinnen. Ich bin am Spinnrad gesessen und sagt, oh, was für eine schöne alte Nähmaschine. Und ich habe es nur so
angeschaut.
Ja, was für eine schöne alte Nähmaschine. Und ihr Sohn steht daneben und schaut so und sagt, Mama, das ist ein Spinnrad. Völlig entsetzt.
Süß.
Ja. Und deswegen glaube ich, das Bewusstsein und, wie gesagt, auch diese Wertschätzung der Kleidung, wurscht, was das jetzt ist. Es muss wieder in unsere Köpfe kommen.
Ich bin ja sehr gern bei dir, weil ich das Leben, das du lebst, sehr mag. Ich kann mich erinnern, wir waren bei dir, und wir sind, Sommer war dein Geburtstag, und dann sind wir losgefahren und haben Fleisch geholt. Und das, ich habe den Stall gesehen, wo die Viecher stehen von dem Fleisch, das wir nachher gegessen haben. Du weißt ganz genau, zu welchen Bauern du fährst, wo du den Käse holst. Du weißt, es gibt im Ort, wo die Sabine wohnt, die Österreichs beste Butter. Irgendwann muss ich mir was mitnehmen davon. Und dieses Wissen, wo es herkommt, sich aus der Region organisieren, und zwar völlig selbstverständlich, und das Ganze auch auf die Kleidung ausdehnen, ist etwas, da bist du eigentlich eigentlich sogar mein Vorbild, obwohl ich bei der Kleidung eh schon sehr streng bin.
Oh, danke.
Bitteschön. Ich bin mir nur nicht sicher, ob das, ich bin mir sicher, dass das kein valider Zukunftsentwurf ist, weil wie sage ich das? Ich glaube nicht, dass die Entwicklung in der ganzen Textilbranche oder auch Lebensmittelbranche so gehen wird, dass die Konsumenten, dass für die Konsumenten das Nonplusultra ist, wieder mit einem geflochtenen Korb auf den Markt zu gehen. Dazu gibt es zu viel Amazon, dazu gibt es zu viel Bequemlichkeit, zu viel auf Knopfdruck sich die Sachen organisieren können und nicht mal vom Sofa aufstehen müssen. Diese Bequemlichkeit, die kriegen wir nicht weg. Also die ist gekommen, um zu bleiben.
Bin ich komplett bei dir.
Was? Aber das ganze Thema Handwerk, was beobachtest du da? Wie hat sich das in den letzten Jahren entwickelt? Gibt es da mehr Wertschätzung oder ist das auch eher einem, aber bei Temo kriege ich es billiger, gewichen?
Also so schlimm, wie gesagt, jetzt mache ich es mittlerweile seit 10 Jahren und so schlimm wie jetzt war es noch nie.
Wirklich?
Ja, wirklich. Also Rückgang komplett. Es ist einmal, jeder sagt immer, nein, mir ist das sehr viel wert, wo ich meine Kleidung herkommt und ich will das wissen, wie das gemacht worden ist, aber keiner will es zahlen. Und da sind wir dann wieder beim Preis. Und da bin ich auch bei dir mit der Bequemlichkeit, weil ich kann das ja alles auf Knopfdruck. Ja. Geht bei mir nicht. Weil bei mir musst du einen Pullover bestellen und dann musst du halt warten. Und wie gesagt, das dauert halt dann einmal ein paar Wochen und das kann ja auch keiner mehr. Das beobachte ich auch, wenn sie dann da stehen und sagen, ja, wie warten? Ja, warte, Geduld. Du haben musst. Das ist keiner mehr. Ja, weil es ist so.
Ich muss nur so lachen, weil mich hat, also es ist auch schon über 10 Jahre her, bin ich auf einer Podiumsdiskussion gesessen und eine andere hat gesagt, dadurch, dass du, wenn du in die Modeläden gehst, da ist es ja so ein What you see is what you get. Das heißt, die Sachen liegen im Geschäft, aber es liegt nichts hinten auf Lager und man kann auch nichts nachbestellen, sondern das, was da ist, das nimmst du und wenn es weg ist, ist weg und du hast ein Pech. Ja. Und das hat halt dieses FOMO in uns ausgelöst, diese Angst, was zu verpassen und deswegen schnell zuzugreifen. Das ist ein ganz klassischer Marketingtrick. Und die sitzt neben mir und sagt, ich möchte mich auf Dinge wieder freuen können. So quasi, ich will die Zeit haben, mich auch auf einen Konsum von einem Kleidungsstück vorzubereiten. Das kann man bei dir ziemlich gut üben, oder?
Ja. Wie gesagt, ich bin der ungeduldigste Mensch, glaube ich, überhaupt.
Gern ich.
Sitze am Spinnradl. Nein, glauben wir es. Ich glaube, wir sind uns da sehr ähnlich von der Geduld. Und aber ich finde ja dieses, dass man die Sachen jetzt nicht auf die Minuten kaufen kann, das unterstützt ja die Wertschätzung, weil das ist was Besonderes. Und das Stück wird jetzt nur für mich produziert. Nur für mich. Für keinen anderen. Nur für mich. Und das hat auch sonst kein anderer, weil die nächste Wolle, die ich kaufe, die ist wieder anders. Weil ich habe bewusst immer nur eine gewisse Menge.
Also du
kannst. Okay. Schafwolle, dass sie immer nur ein Pullover ausgeht. Also es gibt einen zweiten Pulli, wirst du nie wieder kriegen. Den gleichen. Kann ich gar nicht. Will ja gar nicht.
Geil. Oh, finde ich cool. Welche Zukunft siehst du aber im Handwerk? Weil ich habe da die Theorie, dass ich glaube, Handwerk wird Luxus.
Absolut. Ist schon.
Ist es schon?
Schwierig. Ich bin ja, wir diskutieren ja oft genug, wir zwei. Ich bin ja schon, ich habe mir dann schon gedacht, muss ich jetzt für einen Pullover 5.000 Euro verlangen, dass ich wirklich eine Luxusmarke wird? Oder wie soll ich das jetzt, diese Gratwanderung da? Also es ist wirklich momentan gerade ganz schwierig. Und ja, wie gesagt, ich bin da voll bei dir, das mit dem Handwerk, dass das absoluter Luxus wird, was ich aber finde, dass es nicht sein sollte. Weil das Handwerk ist bei uns da entstanden und es früher hat jeder daheim ein Spinnradl gehabt. Das war die Winterarbeit. Das hat jeder können. Das war Gang und Gäbe. Mhm. Im Winter ist die Wolle gesponnen worden und im Sommer waren wir am Feld. Und natürlich war das viel Zeit, die da investiert worden ist für die Stücke. Aber sie sind halt auch repariert worden Ende nie und hergenommen worden. Und ich denke mir, ein Handwerk muss eigentlich für die große Masse wieder leistbar sein. Aber immer den Weg dahin schaffen, boah, keine Ahnung. Ja. Ich weiß es nicht.
Und der ganze, was sagst du zu diesem ganzen Stricktrend, der da momentan herrscht? Also ich kann nur empfehlen, ich bin online, bin ich in die Strickbubble hineingeraten. Mhm. Und die ist so heilsam, weil da ist einfach, da geht es nicht um Politik, da geht es nicht um den Trump, da geht es nicht um irgendwas, über das ich mich beschwere, sondern da geht es nur darum, hey, wie stricke ich die Masche richtig? Ja. Und das finde ich, das ist richtig, richtig, das ist Wellness für mich. Meine Online-Wellness ist die Strick-Community. Und da stricken sie aber alle die gleichen 5 Modelle an Pullovern. Mhm. Und es gibt 2, 3 Mode-Woll-Anbieter. Mhm. Was sagst du zu diesem ganzen Trend? Weil vor 10 Jahren war der noch nicht so ausgeprägt, dass die Leute alle selber stricken wollten.
Ja, den Trend allgemein finde ich super. Nur ich denke mir dann wieder, wie du auch sagst, alle haben dann das gleiche Muster, die gleiche Vorgabe. Werdet wieder kreativ. Denkt euch selber was aus. Und nehmt ein gescheites Material. Nicht sparen, weil es geht so viel Zeit drauf für die Stricken. Ich finde es super und du weißt das ja selber, wenn man mit den eigenen Händen was macht, das bewirkt was. Und ich mache das, ich mache ja auch Spinnkurse und wenn ich frage dann immer, warum willst du einen Spinnkurs machen? Und die meiste Antwort, die ich kriege, weil ich endlich wieder was mit meinen Händen machen will, wo ich dann gleich ein Ergebnis sehe. Weil das haben die meisten Beruf nicht mehr. Wir sitzen am Computer, wir machen das. Aber am Ende des Tages hast du kein Ergebnis in der Hand. Und dieser Wunsch.
Ja, ist sagst du gerade zu einer Person, die endlich einen Pullover fertig gestrickt hat, den sie 2-mal auftrennen musste und schon urgenervt war und jetzt ist er endlich fertig.
Also, wie gesagt, ich finde den Trend super, nur ich wünsche mir halt mehr Eigeninitiative bei die Designs. Ausprobieren. Also ich habe noch nie nach Anleitung gestrickt. Ich kann es nicht. Ich habe das eh schon mal gesagt. Da bin ich einfach. Aber ich sehe dann was vor mir, wie das. Also bei mir entwickeln sich die Bilder dann im Kopf. Ich habe das Wollfleece in der Hand. Ich fange zum Spinnen an und dann entwickelt sich das Bild, was ich daraus mache. Und die meisten Fälle werde ich die abmessen. Weil es passt. Okay. Es passt.
Sehr, sehr cool. Was würdest du Menschen raten, die wieder mehr, weil du gesagt hast, diese Verbindung zum Material, was mit den Händen machen, was würdest du Menschen raten, die da wirklich wieder mehr Verbindung zu ihrer Kleidung oder zum Handwerk haben wollen? Einen Spinnkurs bei dir machen?
Naja, dann, wenn ich diese Zolle rot, dann habe ich keine Zeit mehr für irgendwas anderes.
Weil ich mich
Nein, natürlich. Naja, aber man kann ja für sich daheim. Man kann über YouTube, man kann sie alles lernen. Mhm. Es gibt für alles Videos, es gibt für alles Anleitungen. Ich habe mir das ja im Endeffekt dann auch wieder so gelernt, weil ich habe nicht mehr alles gewusst von meiner Uroma. Und dann habe ich zum Suchen angefangen und gedacht, okay, ich würde das. Wir haben ja dank Internet die Möglichkeiten, dass wir immer alles recherchieren können. Und befasst euch einfach wieder damit, ob das jetzt Stricken, ob das Häkeln ist, ob das Nähen. Es ist völlig egal, aber macht's wieder mal was mit eigenen Händen. Und dann schaut mal, wie lange ihr dafür braucht.
Und dann überlegt euch, ob der Pullover wirklich fair bezahlt ist, den ihr da im Fast-Fashion-Laden seht.
Genau.
Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Ja. Vielen, vielen Dank, liebe Sabine.
Liebe
Nuno. Ich schicke dir ganz liebe Grüße nach Salzburg.
Danke, danke.
Ich hoffe, dass du noch ganz viele tolle Pullover spinnst, ich hoffe, dass du weiter spinnst. Ich kann diesen Wortspiel nicht ausweichen. Keine Chance. Sie bieten sich mir im Silbertablett an. Geht nicht. Sabine spinnt.
Ja.
Wer Interesse hat, wie Sabines fertige Teile ausschauen, möge bitte auf savafashion.at schauen, beziehungsweise findet man sie auch auf Instagram. Mhm. Und man kann, und ich sage es jetzt trotzdem, sie auch in ihrem tollen alten Haus besuchen und bei ihr einen Spinnkurs machen.
Besucher sind sowieso jederzeit genau. willkommen.
Man darf nur keine Angst vor großen Hunden haben.
Genau.
Sie hat nämlich zwei sehr große Hunde. Und wir haben, unsere Hunde sind circa gleich alt und ja. wir haben sie Asterix und Obelix genannt.
Ja, aber meine ja. Hunde beißen nicht, aber ich.
Ja, das weiß ich. In diesem Sinne, liebe Hörer und Hörerinnen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt heute ein bisschen über Stricken, Wolle und Handwerk gelernt. Und ich finde es wichtig, dass man sich das auch mal so wieder, und wenn es nur eine Dreiviertelstunde ist, sich wieder ins Bewusstsein holt. Wir hören uns in 2 Wochen wieder, wenn es wieder heißt Uplift, Stoff zum Nachdenken. Danke.